ist so ein Umgebaut-Wagen, oder?
Der Bundeswagen haben wir da vorne.
Ja, scheint eine Fall zu sein. Ja, gut. Ja, danke. Sie haben wirklich diese wichtigen Punkte dargestellt. Also Wissen, Ideologie, Apparat. Und ich versuche vielleicht als Kommentar, das irgendwie zu kontextualisieren, historisch in erster Linie. Die Frage, die sich allzu sehr innerlich stellt die ganze Zeit. Das ist die Frage nach der Partei. Was ist die kommunistische Partei? Sie wissen, dass er, als er älter geworden ist, im Zustand der geistigen Umnachtung seine Frau umgebracht hat. Sie war Mitglied des ZK, der Kommunistischen Partei Frankreichs. Also das war auch eine familiäre Affäre mit der Partei, also hat Schwierigkeiten mit der Partei. Und diese Schwierigkeiten mit der Partei war wirklich seine Frage. Und das war auch die Frage, der französische Intelligenz in der Nachkriegszeit, die insgesamt sehr links war oder kommunistisch war, wer auch immer, in den 50er Jahren nach dem Krieg. Und diese ganze Geschichte mit der Sowjetunion, also die Entstalinisierung und diese ganzen Enthüllungen im Jahre 56 in erster Linie. Und dann gleichzeitig die militärische Besetzung, russische, sowjetische militärische Besetzung Ungarn und die Zerschlagung des ungarischen Volksaufstandes und das alles, also diese ganzen Ereignisse am Ende der 50er Jahre, die haben die Frage aufgeworfen, das war das Ende des sozusagen linken Glaubens, ja, sagen wir so. Man sagt, das ist 89 oder 88, das war nicht der Fall. Also eigentlich auf der Ebene des intellektuellen Diskurses, das war eben diese Zeit. Das war Ende der 50er Jahre. Und man hat sich gefragt, was ist da eigentlich passiert, mit wem ja eigentlich? Ja? Mit der Arbeiterklasse, die Arbeiterklasse hat gearbeitet wie immer. Ja? Was ist passiert mit der Partei? Also was ist überhaupt die Partei? Und der erste Vorwurf an die Partei war, also die erste Erklärung, was mit der Partei passiert ist, eine kommunistische Partei, die ja nicht so angetreten ist, das muss man klar sehen, dass es nicht so angetreten ist, dass man, wie etwa eine nationalsozialistische Partei, ja, die von Anfang an gesagt hat, wir sind gegen eine humanistische Ideale und wir wollen sie zerschlagen und wir wollen sie unterdrücken und sie wollen sozusagen den Gang der Geschichte umdrehen und so weiter und so fort. Sondern die kommunistische Partei ist angetreten, historisch mit der Forderung sozusagen das Beste, was die bürgerliche Ideologie hervorgebracht hat, zu vollenden und die Ideale des Fortschritts und der Freiheit und der Selbstbestimmung des Menschen und so weiter zu verwirklichen, indem man die politischen Freiheiten durch die ökonomische Freiheiten komplementiert und erweitert. Ja, sozusagen der Argument war, im abgeleitet vom Marx und Kapital, wie ich das ausgeführt habe, dass der Kapitalismus zwar die politischen Freiheiten zugestanden hat, der Bevölkerung, aber nicht die wirtschaftlichen, die ökonomischen Freiheiten und Rechte, weil eben das System des privaten Eigentums ein solches ist, bei dem die Masse der Bevölkerung leer ausgeht. Und in diesem Sinne auf der ökonomischen Ebene nicht die gleichen Rechte hat wie die Besitzenden. Das heißt, die Freiheit des Menschen, die Souveränität des Einzelnen und die Gerechtigkeit in der Gesellschaft kann nur dann hergestellt werden, wenn nicht nur die politischen Freiheiten garantiert werden, sondern ökonomische Freiheiten. Das heißt, dass wenn jeder Einzelne die gleichen ökonomische Chancen bekommt, wie er politische bekommen hat. Und das ist unter dem kapitalistischen System offensichtlich nicht der Fall. Das heißt, die Kommunistische Partei ist aufgetreten mit dem fortschrittlichen Programm der Vollendung der Befreiung des Menschen. Die Vollendung des Projekts Moderne, ja, wie man so sagt. Und so hat man sich gefragt, warum ist diese Erweiterung, warum ist dieses Unternehmen gescheitert? Gescheitert, man fragt sich eigentlich, was bedeutet dieses Scheitern? Das ist jetzt eine andere Frage. Ist es gescheitert? Was ist überhaupt ein Scheitern? Wann kann man sagen, wann es ist gescheitert ist? Das lassen wir zunächst einmal offen. Wir stellen nur fest, dass zu einem gewissen Zeitpunkt, also am Ende der 50er Jahre, hat man das Gefühl, die Kommunistische Partei ist gescheitert mit diesem Projekt. Und so hat man sich gefragt, warum gescheitert. Und die erste Antwort war, weil sie einzig humanistisch geworden ist. Weil sie die Menschen unterdrückt hat, sie ins KZ, oder KZ gab es ja nicht in Russland, aber Arbeitslager gesteckt hat, weil sie sie misshandelt hat, weil sie sie unter eine Diktatur gestellt hat und so weiter. Das heißt, der Vorwurf war Einzighumanismus. Die Missachtung der Menschenrechte und die Missachtung des humanistischen Ideals. Nun, wenn man diese Antwort gibt, das war die Sartre'sche Antwort, ja, im Grunde, das war die existenzialistische Antwort. Sartre hat das in erster Linie propagiert, der sehr, sehr empört auf, vor allem auf Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands reagiert. Also sein Diskurs war ein humanistischer. Aber ein humanistischer Diskurs hat sofort eine Gegenreaktion hervorgerufen. Und zwar der Hauptvertreter war eben Althusser. Und Althusser ist eine verdrängte historische Figur. Oder philosophische Figur. Aber die ganze Derrida und der Konstruktion, auch mit diesem Aufruf und Anruf und Antwort und so weiter, es kommt alles von Althusser. Es gibt praktisch keine Elemente in französischer Philosophie der letzten Jahrzehnten, die nicht direkt von Althusser stammen. Also er hat diese sozusagen Grundfigur in allen ihren Facetten eigentlich schon fertig gemacht. Nun, was er angeführt hat, und das war sozusagen eine Neuigkeit, intellektuelle Neuigkeit zu dieser Zeit, das war ein Programm des Antihumanismus, das sich in einer gewissen Hinsicht erinnert hat an die spät Heideggersche Denken, antihumanistisches Denken und auch in der Begründungsfigur. Das heißt, er hat gesagt, dass die Kommunistische Partei scheiterte, weil sie humanistisch war, weil sie zu humanistisch war und an den Menschen geglaubt hat. Und die Kommunistische Partei ist ja Opfer geworden der bürgerlichen Ideologie. Sie konnte sich von der bürgerlichen Ideologie nicht befreien. Und das war der Grund für ihr Scheitern. Und was ist das Prinzip Humanismus? Das Prinzip Humanismus ist der Glaube an die Fähigkeit des Menschen, zu Wissen zu kommen. Deswegen ist das Problem des Wissens ein zentrales Problem. Das heißt, der Glaube, dass der Mensch mit seinem Verstand, mit seiner Analyse, mit seiner Einsicht fähig ist, zur Erkenntnis zu kommen, dessen, was tatsächlich de facto ist und was tatsächlich stattfindet und was die Geschichte ist und ihre Gesetze in erster Linie. Und auf diesem Wissensanspruch oder wissenschaftlichen Anspruch gründete auch der Machtanspruch der Kommunistischen Partei. Die Kommunistische Partei hat gesagt, Wir haben den Kapitalismus durchschaut. Wir haben die Gesetze der Geschichte durchschaut. Wir haben festgestellt, wie die Geschichte sich entwickelt. Nämlich auf der Basis der Produktionsverhältnisse und der Produktionskräfte. Wir haben analysiert, wie diese Produktionskräfte und Produktionsverhältnisse bestimmte zivilisatorische Formen hervorbringen. Wir haben sozusagen ein Wissen darüber, wie die Gesellschaft funktioniert. Wir haben ein Wissen darüber, wie die Wirtschaft funktioniert. Wir haben ein Wissen darüber, warum geschichtlich bestimmte Formationen andere Formationen ablösen und in welcher Reihenfolge, unter welchen Faktoren. Und aufgrund dieses Wissens erheben wir den Anspruch, jetzt die Geschichte nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu gestalten. So wie ein jeder normale Wissenschaftler tut. Jeder normale Wissenschaftler sagt das. Er sagt, ich habe sozusagen untersucht, wie Atom funktioniert, wie die Atomkräfte funktionieren und so weiter. Jetzt mache ich die Bombe. Ja. Jetzt mache ich was daraus. Ja. Jetzt interveniere ich sozusagen in den Gang der Geschichte und in den Gang der Zivilisation. Das heißt, die Kommunistische Partei hat agiert wie jede andere wissenschaftliche Institution, ja, die eine gewisse Erkenntnis hervorgebracht hat, eine gewisse Analyse durchgeführt hat, ist zu bestimmten Schlüssen gekommen, die ja plausibel zu sein scheinen, die sie als Wahrheit anerkennen mussten. Und die haben das sozusagen jetzt durchgeführt. Das heißt, der Glaube der Kommunistischen Partei an die Möglichkeit, oder sagen wir daran, dass sie zu einer solchen Einsicht gekommen sind und dass sie in Besitz solcher Wahrheit sich befinden, dieser Glaube ist Effekt einer großen Tradition. Und das ist eine humanistisch-wissenschaftliche. Das heißt, der westliche wissenschaftliche Humanismus hat die Menschen erzogen in diesem Aufklärungsstreben und in dem Fortschrittsglauben und auch im Glauben, dass der Mensch fähig ist, die Wahrheit zu erkennen und zu verwirklichen. Gerade das ist aber ein Fehler. Weil tut man das, also erhebt man Anspruch auf das Wissen, auf bestimmtes Wissen, dann fragt man sich nicht, was es überhaupt bedeutet, zu wissen. Ja, was ist überhaupt, was wird sozusagen, was ist das überhaupt? Ja, was ist der Status überhaupt einer solchen Zustands? Was es bedeutet, dass der Mensch etwas weiß? Das ist die Frage, die man sich nach wie vor nicht so oft stellt, ja. Man liest überall, wir leben in einer Wissensgesellschaft zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber man muss sich fragen, was es bedeutet, etwas zu wissen überhaupt. Ja? Und auf jeden Fall bedeutet das Folgendes. Es bedeutet, dass man unterscheiden kann zwischen Wissen und Nichtwissen. Man verfügt über diese Kriterien der Unterscheidung. Man sagt, das ist Wissen und das ist Nichtwissen. Na gut, und wenn man sich fragt, woher kommt diese Unterscheidung? Wie unterscheidet man das Wissen von Nichtwissen? Dann die Antwort ist ganz klar. Auf jeden Fall hat er diese Kriterien nicht erfunden. Das heißt, der Mensch weiß, dass er weiß oder meint sich im Besitz eines Wissens zu sein, wenn er immer schon über bestimmte Kriterien verfügt, die diese Unterscheidung regeln und ihm besagen, das ist ein verrückter, unmöglicher Satz, sowas klingt nicht als Wissen und das ist ein richtiger Satz, das ist bewiesen, Ja, das ist bewiesen, weil es so und so und so und so und so in einem logischen Zusammenhang steht und durch die Experimente bewiesen ist und so weiter und so fort. Na gut, die Kriterien des Wissens ändern sich aber von Zeit zu Zeit. Ja? In einer Zeit sind es andere Kriterien, in anderer Zeit andere. Ändern sich von der Institution zu Institution. Zum Beispiel in strengen Wissenschaften, in physischen Wissenschaften, das sind einige Kriterien, und in Humanwissenschaften schon andere Kriterien. Und in einer theosophischen Gesellschaft ist zum Beispiel noch andere Kriterien. In einer religiösen Sekte ist auch andere Kriterien. Ja? Zum Beispiel eine Hexe, die genau weiß, dass wenn sie in einen Zustand der Ekstase gerät, sie dann auf den Mond fliegt. Sie weiß es, ja. Erstens weiß sie es aus der Erfahrung. Zweitens ist es längst bewiesen. Sie ist als solche auf dem Mond gewesen, auch bestätigt, ja, weil sie diese entsprechende Erfahrung mitgebracht hat und so weiter. Sie hat das Licht gesehen und durch die Schwarze gegangen, Schwarze und so weiter. Sie hat alles gemacht, was man sonst macht. Das heißt, da ist auch ein Wissen, sie hat es auch akquiriert. Und es gibt viele andere unterschiedliche Institutionen, Vereinigungen, Parteien, Gruppen, Universitäten, Instituten, Traditionen. Und jeder hat was? Geld, bestimmter Status, bestimmte Position, bestimmte Orte, bestimmte Hierarchien, bestimmte Apparate. Zum Beispiel in einem Fall Drogen, ja, die diese Hexe annimmt, in anderen Fall irgendwelche Synchrophosatronen, ja, wo man irgendwelche Atome und das, ja. Und man hat das und jenes und, ja, das und so. Das heißt, diese Kriterien der Unterscheidung zwischen Wissen und Nichtwissen sind plural, historisch bedingt, institutionell bedingt, und sie sind materiell bedingt. Sie sind materiell bedingt, weil sie abhängig sind von den Möglichkeiten, jeweiligen Möglichkeiten einer jeweiligen Institution, wie sie mit Geld versorgt hat, was der gesellschaftliche Standing ist, welche Positionen. Und es ist hierarchisiert. Ja, es gibt in jedem Unternehmen dieser Art, zum Beispiel in der Kirche, ja, gibt es eine Hierarchie. Es gibt ich weiß nicht, Bischöfe und es gibt Papst und sie sagen, du weißt es jetzt, ja, und du weißt es noch nicht, ja, du bist schon erleuchtet, du bist immer noch selig, aber du bist schon heilig, ja, und so. Das heißt, sie haben diese Unterscheidungen, sie verfügen über die Kriterien, sie applizieren diese Kriterien. Diese Kriterien sind internalisiert, bei denen sie da sind, ja, sie wissen, auf welcher Stufe sie sich befinden und so weiter. Das Gleiche ist in einem buddhistischen Kloster, das Gleiche ist in dieser Schule tatsächlich, das Gleiche ist überall, ja? Wo ich auch sagen kann, du weißt es schon oder du weißt es noch nicht. Ja, und so. Ja, das sind alles Geschichten. Das heißt, wenn ich ein Wissen habe, ich habe ein Wissen, kann ich sagen, dass ich, sagen wir so, mich im Besitz dieses Wissens befinden. Ja. Sage ich das, passiert etwas sehr Merkwürdiges. Nämlich, ich erweitere den Begriff des privaten Eigentums auf den geistigen Eigentum. Ja. Im Besitz der Wahrheit zu sein, ist im Grunde nicht anders zu bewerten, als im Besitz eines Hauses zu sein, oder im Besitz einer Fabrik zu sein, oder im Besitz eines Unternehmens zu sein. In allen diesen Fällen, handelt es sich um ein anerkanntes, zertifiziertes Gesellschaftsverhältnis, das abgeleitet wird aus dem allgemeinen System der Besitzverhältnisse und allgemeine Anerkennungsvorgänge in einer bestimmten Gesellschaft. Dass ich bekomme zum Beispiel einen Magistertitel, oder ein Doktortitel. Dieser Doktor- und Magistertitel unterscheidet sich von seiner Struktur und gesellschaftlichen Funktion. Nicht vom Besitzer einer Bäckerei. Ja, sondern eine Urkunde, die Besitzer einer Bäckerei zertifiziert. Ja? Einer besitzt eine Bäckerei, anderer besitzt ein Wissen, einer verkauft die Brötchen und anderer verkauft Gedanken, ja, oder Konzepte oder was auch immer. Gibt es einen Unterschied? Gibt es keinen Unterschied? Und das ist das Prinzip der Analyse. Das heißt, was Althusser tut, er erweitert die marxistische Analyse der Produktionsverhältnisse auf die Produktion des Wissens. Ja? Und er fragt sich, warum in einer Gesellschaft, in der Güter so produziert werden, wie Marx das beschrieben hat, alle Güter, Brötchen und das alles. Warum meint man plötzlich, dass man geistige Güter und Werte und Gedanken und Konzepte anders produziert oder überhaupt anders produzieren kann? Warum ein Besitzverhältnis in einem Falle ein schlechter ist und kapitalistisch bedingt und in einem anderen Falle gut ist und ist sozusagen im rechtmäßigen Besitz der Partei? In welchem Sinne eine Partei meint, sie besitzt die Wahrheit als Konzept, ja, und dass dieses Besitz der Wahrheit unterscheidet sich von jemandem, der eine Bäckerei besitzt und seine Brötchen verkauft. Was ist der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied. Der Unterschied ist phantasmatisch. Ja, es ist ein phantasmatischer Unterschied. Das heißt, er sieht das Scheitern der Kommunistischen Partei darin, dass die Kommunistische Partei ihr Verhältnis zu ihrer eigenen Konzeptproduktion, Wissensproduktion, Ideologieproduktion nicht reflektiert hat und nicht verstanden hat, dass die Kulturgüter und Gedanken unter den Bedingungen der wirtschaftlichen oder Machtökonomie und so weiter von ihrem Status, von der Produktion anderer Güter nicht unterscheiden können. Und dass der Besitz der Wahrheit nichts anderes ist als eine Erweiterung des allgemeinen Eigentumsrechts auf die sogenannte geistige Sphäre. Man kann also das System des privaten Eigentums nicht auf der einen Seite abschaffen, auf der anderen Seite glauben, ich bin im Besitz der Wahrheit, zumindest der historische Wahrheit. Wenn überhaupt das private Eigentum abgeschafft wird, dann habe ich meine Wahrheit auch nicht. Ja? Sie ist mit der Bäckerei zusammen verschwunden. In diesem Sinne sieht er die Kommunistische Partei des 19. Jahrhunderts, also die Kommunistische Bewegung des 19. Jahrhunderts, die Demokratische Bewegung des 19. Jahrhunderts, aus dem die Kommunistische Parteien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts herausgegangen sind, als infiziert mit dem Gift des bürgerlichen Individualismus und Subjektivismus und damit auch mit den ganzen Eigentumsverhältnissen, die durch sie das Subjekt letztendlich in der bürgerlichen Gesellschaft definiert wird. Das heißt, wenn ich mich überhaupt frage, was ist das Subjekt? Das Subjekt ist derjenige, der besitzt, der eben über ein Wissen verfügt, über eine Bäckerei verfügt und so weiter. Wenn dem Subjekt das alles weggenommen wird, stellen wir uns vor, da bleibt kein Subjekt übrig. Das bleibt kein Subjekt übrig, das zum Beispiel befreit werden könnte, unter Umständen. Ja, es verschwindet einfach. Es ist nichts mehr zu befreien. Das Subjekt ist Effekt einer gewissen Relation, Eigentumsrelation. Das Wissen ist Effekt der gleichen Eigentumsreaktion auf der anderen Ebene oder in einem anderen Funktionsbereich, Produktionsbereich der geistigen Güter. Und zwar in einem Bereich, über den das Individuum, also dieses Subjekt, nicht verfügt. Wir haben keine Verfügungsgewalt über die Zuschreibungen über die Zuschreibungen des Wissens. Wir entscheiden nicht darüber, ob wir etwas wissen oder nicht wissen, sondern wir unterwerfen uns diesen Kriterien der Unterscheidung zwischen Wissen und Nichtwissen, gerade an dem Moment, an dem wir sagen, wir wissen etwas. Wenn wir sagen, wir wissen etwas und wir können das beweisen und bestätigen, unterwerfen wir uns die Kriterien dieses Beweises und Kriterien dieses Bestätigens. Und diese Kriterien sind eben die Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft und des Kapitalismus letztendlich, weil es Eigentumsverhältnisse letztendlich sind, die das Wissen zuschreiben, distribuieren, akkumulieren und so weiter. Und unter diesen Bedingungen, was für einen Sinn hat es an den Humanismus überhaupt zu appellieren? Nur der Sinn, gerade die negative Tendenzen zu verstärken. In der kommunistischen Stagnation. Was muss dann eine Strategie der intellektuellen Auseinandersetzung sein in dieser Situation? Und dann ist ja eine Inspirationsquelle ist tatsächlich Antonio Gramsci's Aufzeichnungen aus dem Gefängnis, wo der Althusser sagt, es handelt sich um eine Analyse und es handelt sich eben um eine Analyse der Ideologie aus der Position des Wissens. Das Wissen für ihn ist jetzt aber nicht das Wissen im klassischen Sinn des Wortes, im Sinne des Besitzes und so weiter, sondern im Sinne nur der Ideologiekritik. Das heißt, er geht davon aus, dass die bürgerliche Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert, weil sie sich stützt auf dem Konzept der Subjektivität im Grunde. Und dieses Konzept der Subjektivität wird allerdings produziert unter der Ebene, die in der klassischen kritischen Theorie in der Regel verziert. Das heißt eben nicht auf der Ebene der Regierung, Polizei und so weiter, sondern wie Sie zu Recht gesagt haben, auf der Ebene der Familie, der Schule, der Erziehung und so weiter, also des Sports und so weiter. Auf allen diesen Ebenen sagt man, du bist so und nicht so, du musst dich so verhalten und nicht so verhalten, du bist so definiert und nicht anders definiert. Das heißt, auf diesen alltäglichen Ebenen oder quasi alltäglichen Ebenen wird das Subjekt geformt, wird das Subjekt definiert und dieses Subjekt ist dann der Bürger der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist eben der Mensch, der dann etwas besitzt, etwas nicht besitzt, im gewissen Sinne agiert, im gewissen Sinne nicht agiert und so weiter. Das heißt, das Subjekt der bürgerlichen Gesellschaft wird von dieser bürgerlichen Gesellschaft herangezogen und geformt, aber nicht auf der Ebene der repräsentativen Institutionen, sondern auf der Ebene, die darunter liegen. Und das ist ja der große Betrug der repräsentativen Demokratie. Das ist der Ausgang jeder Kritik an der repräsentativen Demokratie, westliche Prägung, die ja dann massiv von Michel Foucault übernommen wurde und dann richtig entwickelt wurde. Das heißt, wenn man sagt, in der bürgerlichen Demokratie wird der Mensch repräsentiert, es gibt Mechanismen, die den Menschen repräsentieren, dann fragt man sich, wer ist der eigentlich repräsentiert? Wer ist das Subjekt, das dann repräsentiert wird? Der gewählt wird oder der wählt zum Beispiel. Der ins Parlament wählt und ins Parlament geholt wird durch die Wahl. Ist er vom Himmel gefallen? Nein, er ist nicht vom Himmel gefallen, sondern er ist von dieser Gesellschaft so erzogen, so geformt, so dressiert, so organisiert und so nach allen Seiten geformt, dass er dann, wenn er sich repräsentieren lässt oder selbst als Repräsentationszeichen fungiert, immer schon von Anfang an ein Teil, sich als Teil dieser Gesellschaft fühlt und fungiert. Das heißt, der eigentliche Dressur, der eigentliche Unterdrückung, der eigentliche Formung findet unter der Ebene der repräsentativen Institutionen statt, durch die sehr, sehr machtvolle eben Apparate der bürgerlichen Gesellschaft, die den Menschen bis zu seinem 18. Lebensjahr dermaßen dressieren und dermaßen orientieren auf einen gewissen Lebensweg und eine gewisse gesellschaftliche Praxis, dass ihm nicht mehr in den Sinn kommt, etwas anderes zu tun, als die Funktionen, als das sozusagen zu tun, was die Gesellschaft von ihm verlangt. Und ist er so dressiert, so abgerichtet, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob er in einer Diktatur lebt, in einer repräsentativen Demokratie, er tut das, was ihm gesagt wird. Sozusagen. Und wenn er selbst was sagt, dann wiederholt er nur das, was ihm sozusagen eingeredet worden ist. Das heißt, die bürgerliche Gesellschaft, und das hat Foucault beschrieben, beginnt mit der massiven Unterdrückung und Terror, das heißt Terror zunächst einmal des absolutistischen Staates und dann der ersten bürgerlichen Revolution, bis die Erziehungsdiktaturen nicht errichtet werden. Wir leben in einer Erziehungsdiktatur, in diesem Sinne. Erziehungsdiktaturen nicht errichtet werden, die den Menschen abrichten, dermaßen effektiv, dass eine weitere Kontrolle nicht mehr gebraucht wird, dass der Mensch sozusagen entlassen werden kann, er funktioniert von sich selbst schon richtig. Dieses Modell und die Reflexion dieses Modells, das ist eigentlich die Wissenschaft, die der Ideologie widerspricht. Ja. Die allzu sehr verfolgt diese Kritik, um die Subjektivität zu dekonstruieren, das ist auch Foucault, ja, um die bürgerliche Gesellschaft der Basis zu nehmen, die Basis zu nehmen, auf der diese bürgerliche Gesellschaft funktioniert. Und er sagte an einer Stelle, wie ich mich erinnere, was ich will, ist nicht die Justiz, sondern Justesse. Ich will sozusagen nicht die Gerechtigkeit, sondern die Genauigkeit, die Präzision. Und diese Justesse, ja, die besteht in der richtigen Beschreibung, in der sozusagen jenseits jeder Illusionen und jeder Ideologien der Zustände des Essen. Nun, wie gesagt, obwohl also sehr weitgehend verdrängt ist, kein anderer Autor hat so Einfluss gehabt, praktisch Einfluss gehabt, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Weißt du? Und wenn man in großen Räumen oder großen historischen Perioden denkt, dann was wir jetzt erleben, das ist das Scheitern dieser Art, dieses Projekts. Somit auch das Scheitern der neuen französischen Philosophie. Und zwar das Scheitern, das plötzlich existenzialistische Positionen und sartreanische Kritik in Erinnerung ruft. Nämlich irgendwie, irgendwann, irgendwo, mehr oder weniger überall, hat diese Sichtweise gesiegt. Ja, das ist das Problem. Also jeder mehr oder weniger glaubt, jetzt, dass es kein Subjekt ist, dass er selbst kein Subjekt ist oder er auch nicht, dass große ökonomische Maschinen und so weiter alles produzieren, dass die Kriterien sozusagen außer subjektiv sind und so weiter und so fort. Das heißt, das, was Althusser als Basis der bürgerlichen Ideologie und als Basis der bürgerlichen Gesellschaft gesehen hat, ist weg. Dabei hat die bürgerliche Gesellschaft keinen Schatten genommen, sondern entwickelt sich noch besser als davor. Ja. Die Menschen haben sich total flexibilisiert. Eine Theorie, die entwickelt wurde als eine Oppositionelle, ist in unserer Zeit zu einer Anpassungsphilosophie entwickelt. Und warum? Weil sowohl Althusser, wie auch alle Autoren seiner Generation, die diese ganze Bewegung, Denkbewegung ausgelöst haben, das heißt Roland Barthes, das heißt früher Foucault und so weiter, sie alle haben gedacht, die bürgerliche Gesellschaft ist eine sehr stabile Geschichte. Ja, das ist ja etwas, was nach gewissen Regeln agiert. Und diese Regeln sind stabil. Und eben diese Stabilität, dieses Rechtssystem, ja, dieses Rechtssystem, auf dem sich die Verfassung, ja, oder die Gesellschaft stützt, ist eine sehr stabile Geschichte. Und dass, wenn man alles verflüssigt, in Bewegung bringt, wenn man sagt, das ist alles nur historische Episode und das war früher nicht so und das wird auch nicht so sein und das ist nur so ein Übergangszustand und es gibt überhaupt kein stabiles Objekt, es gibt das alles nicht, alles fließt irgendwie, verändert sich von Institution zu Institution. Was wir als Subjekt sehen, ist Effekte der Entwicklung der Produktionskräfte auf verschiedenen Ebenen von Software. Dann wird diese bürgerliche Gesellschaft kollabieren. Und ich muss sagen, Sie haben Marx wirklich schlecht gelesen. Ich habe ständig unterstrichen in meiner Darstellung, aber weniger oder nicht so oft, als Marx selber es tut. Er macht das noch öfter, als das zitiert haben. Dass der Kapital ist eine dynamische Kraft. Und das Kapital ist eine Kraft, die alles vernichtet und alles unterwandert und alles dekonstruiert. Und in der Tat, wir leben in einer Situation, wo das Recht im Grunde nicht mehr gilt, wo die Verfassung im Grunde sozusagen außer Kraft ist und so weiter. Das heißt, in einer Situation, wo die meisten kapitalistischen Kräfte jenseits der Grenzen der Nationalstaaten und das heißt jenseits der Grenzen der etablierten Rechtssysteme und Erziehungssysteme operieren. Und sie operieren noch besser als jemals davor. Ich weiß nicht, wozu das alles führt, vielleicht zu einer großen Katastrophe, was auch immer. Aber diese Katastrophe, wie Marx uns lernt, falls sie eintritt, diese Kräfte des Kapitalismus noch weiter beschleunigt. Ja? Das heißt, die Katastrophe führt nicht dazu, dass diese Kräfte gestoppt werden, dass sie noch einen Schub bekommen. Genauso wie der Zweite Weltkrieg und so weiter. Alle diese Katastrophen haben zusätzlich die kapitalistischen Kräfte befreit. Und in diesem Sinne war diese Analyse nicht richtig. Die war nicht richtig, weil sie irgendwie haben doch diese Leute, die an einer sehr, sehr traditionellen französischen Gesellschaft aufgewachsen sind. Die französische Gesellschaft ist unglaublich konservativ, unglaublich hierarchisch sozusagen gebildet und also wirklich unglaublich. Und so sind sie aufgewachsen und sie wollten so wie ein typischer Poet Maudit aus dem 19. Jahrhundert, das ist auch so eine französische Tradition, durch eine unmögliche Liebe, diesmal war es nicht unmögliche Liebe zu irgendwelchen Damen, sondern eher unmögliche Liebe zu Proletariat oder was auch immer. Aber durch eine unmögliche Liebe sozusagen diesem System zu entgehen und vielleicht dieses System zu Fall zu bringen. Nun aber, sie haben im Endeffekt dieses System nur Aufschub gegeben, ja, zusätzlich. Weil an dem Moment, an dem, und das war die Frage, die Sartre ihnen immer gestellt hat, sie haben es ihm nicht geglaubt. Ja. Nämlich, an dem Moment, an dem alles kollabiert, an dem alles sozusagen für sich verflüssigt und so weiter, an dem Augenblick, an dem die Chance entsteht, objektive Chance entsteht, etwas Neues anzufangen, fragt man sich, die Chance ist da, objektiv ist da. Wer macht das? Wer ändert das und warum? Das heißt, das kommt dann die Frage nach dem Subjekt der Entscheidung wieder zurück. Aber dieses Subjekt ist nicht mehr da. Es ist einfach weg. Ja, zusammen mit dem ganzen System der traditionellen Rechtssysteme, Verfassungssystem. Und niemand entscheidet mehr. Niemand benutzt diese Chance. Die Chance ist da. Ja, das Problem ist, dass die haben gedacht, dass an dem Moment, an dem das System sich destabilisiert, entsteht die Chance für das Proletariat. Aber diese Chance muss von jemandem ergriffen werden. Diese Chance muss realisiert werden. Diese Chance muss benutzt werden für bestimmte Zwecke. Und das war eben die Frage von Sartre, der auch in vielen seinen Romanen wie Le Souci und so weiter gestellt hat. Wenn man in eine gewisse Situation der Epoche kommt, in einer Situation des Suspense, wo alles nicht im englischen Sinne, im Hitchcock'schen Sinne, sondern im System, in einer Suspendierung sozusagen, des ganzen Handels, ja, sei es ein historisches Handel, sei es Romanhandel, sei es Handel, kapitalistisches Handel. Wenn man in dieses System kommt, was kommt dann? Ja? Was entscheidet in dieser Lehre? Ja? Wenn diese Lehre entsteht, wie macht man den nächsten Schritt? Und da kommt die Frage nach dem Subjekt zurück. Jetzt nicht nach dem Subjekt im Sinne klassischen humanistischen Philosophie, sondern nach einem Subjekt eine solche Entscheidung. Und dann muss ja Derrida im Grunde sagen, das ist allerdings eine eher faschistische als kommunistische Antwort. Ja. Nicht zufällig verweist er auf Carl Schmitt in seinen letzten Schriften. Er sagt, naja gut, dann scheint das Subjekt eben ohne jeden Grund. Ja, dann gibt es kein Subjekt, es gibt keinen Grund, es gibt kein Wissen, das alles gibt es nicht, es bleibt nur eine Entscheidung als solche. Wobei diese Entscheidung weder von Subjekt getroffen wird, noch eine Grundlage hat, noch Folgen hat oder Konsequenzen und noch eine Vorgeschichte hat, sondern diese Entscheidung ist ein plus Ereignis und dieses Ereignis sozusagen bringt die Sachen weiter. Vielleicht. Aber irgendwie, dass diese Frage jetzt unabhängig davon, oder diese Antwort unabhängig davon, ob richtig ist oder nicht richtig ist, klug oder nicht klug ist, bringt uns auf die Intention zurück, mit der der ganze Diskurs angefangen hat. Der ganze Diskurs hat angefangen mit der Frage, wie bringt man ein erstarrtes System wie ein westlicher Kapitalismus damals sich zeigte in Bewegung in die geschichtliche Transformation so, dass am Ende oder nicht unmittelbar danach ein neues erstarrtes System für die Sowjetunion entsteht. Wie kann man sozusagen ein System in Bewegung bringen oder dass das sofort wieder erkältet, erstarrt und zu einem Repressionssystem wird. Das war die Frage. Die Antwort war, dadurch, dass man das Subjekt kritisiert, abschafft und die Kräfte der Anpassung und Veränderung als solche die Tore öffnet. Jetzt fragt man sich, ob die Hoffnung, die damit verbunden war, sich realisiert hat. Ich würde sagen, die Prophezeiung hat sich gewissermaßen realisiert. In Form des globalisierten Kapitalismus. Die Hoffnung, die damit verbunden war, erwies sich, glaube ich, als utopisch. Letztendlich muss man schon sagen. Damit bin ich auf jeden Fall fertig vor der Pause und dann.